ARD Sounds.
Ich bin Mario Neumann und eine Stunde reden heißt dieser Bremen 2 Podcast. Alle 14 Tage kommt eine neue Folge, in der mir jemand, den ich zufällig getroffen habe, die Geschichte seines Lebens erzählt. Die gebürtige Österreicherin Regina Gruber ist eigentlich immer gut drauf. Umso mehr überraschten sie vor einigen Jahren zwei depressive Phasen.
Du traust dir einfach selber nicht. Du traust dir nichts zu. Du denkst, dass andere dir nichts zutrauen. Du bist ständig in so einem unbewussten Panikmodus. Du kannst nicht klar denken. So ging es mir halt auch in der ersten Depression, als ich für die Facharbeit recherchiert habe. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich mir hier aus der Stadtbibliothek nach Hause geholt hatte. Und ich habe gelesen und nichts davon ist hängen geblieben. Nichts. Und es gibt kaum ein schrecklicheres Gefühl.
Inzwischen geht es der 37-Jährigen besser. Mehr als 2 Jahre Therapie und ein Klinikaufenthalt haben ihr geholfen. Aber es bleibt spannend.
Meine Therapeutin hat gesagt, Saisonarbeit ist Gift für mich.
Interessant. Aber warum machst du es dann?
Weil es mir so Spaß macht, weil ich diese Tage liebe,
wo die Luft flimmert.
Ja, genau. Und ich krieg's irgendwie immer gelöst. Und das liebe ich.
Was Regina unternimmt, um nicht wieder in einen negativen Strudel zu rutschen und warum ihr Glück manchmal gelb und flauschig ist, das erzählt sie jetzt hier in ARD Sounds. Hallo, Regina Gruber.
Hallo, Mario.
Du hast dich für ein Du entschieden. Und du sagst, du kennst sogar den Podcast, eine Stunde reden.
Ja.
Du hörst den wann am liebsten?
Ganz unterschiedlich. Also ich höre meistens auch Bremen 1. Ich switche immer je nach Stimmungslage.
Also hörst du ihn im Radio?
Im Radio, ja.
Linear,
wie man so schön sagt. Manchmal zum Einschlafen tatsächlich.
Samstags um 18 Uhr haben wir da jetzt einen Sendeplatz, den wir uns mit ein paar anderen tollen Sachen teilen.
Ich finde die Geschichten halt immer sehr, sehr spannend und man weiß ja vorher immer nicht so, was kommt. Und ich gucke mir auch diese Teaser meistens nicht an, sondern ich mache ihn an und lasse mich so ein bisschen überraschen.
Und jetzt sind wir uns über den Weg gelaufen, an der Schlachte unten. Da hast du gesessen mit einem Hund, der glücklicherweise jetzt versorgt werden konnte. Es war recht kurzfristig, dass du gesagt hast, okay.
Das passte gerade, ja. Also ich habe heute meinen freien Tag, bin dann ganz gerne mal in Bremen unterwegs und wir wollten vielleicht nachher noch in den Rhododendron-Park. Und wenn es möglich ist, ist Gonzo, also unser Hund natürlich dabei.
Du heißt Gruber mit Nachnamen wie die Grube, nur mit R. Und dann hast du eben gesagt, als ich dich gefragt habe, oder eben wie der häufigste Name in Österreich.
Der häufigste Nachname, genau. Ja. Ich bin in Österreich geboren und aufgewachsen und bin erst seit 2018 hier in Norddeutschland.
Freiwillig, oder? Gezwungenermaßen.
Also prinzipiell freiwillig, ja.
Das ist schon ein Unterschied, oder? Berge und Flachland.
Ein sehr großer Unterschied. Also ich bin halt wirklich Talende aufgewachsen, in einem der, wie ich finde, schönsten Täler Österreichs, im Maltertal.
So Malta
wie die Insel Malta. Und das war als Kind immer so schön, weil wenn ich irgendwo unterwegs war und man gefragt wurde, woher man kommt, dann sagt man, ja, ich wohne in Malta. Und alle dachten, hey, cool, die Insel Malta. Und dann muss ich das immer erstmal erklären, dass es um das Maltertal geht. Da bin ich eigentlich ganz idyllisch mit meiner Mama, die war alleinerziehend, und meiner Oma aufgewachsen und meinen Onkels.
Auf wie vielen Metern, Höhenmetern?
Um die 830, glaube ich. Ich bin dann aber mit 8 oder 9 Jahren sind wir umgezogen in ein anderes Bundesland, mitten in einen Wintersportort. Ich werde ja häufiger gefragt, woher ich komme. Ob das ein bayerischer Akzent ist, dann weise ich immer ganz schnell und freundlich darauf hin, dass es österreichisch ist. Genau, nachdem ich umgezogen bin, mir kreisen gerade so viele Gedanken gleichzeitig durch den Kopf.
Aber wir waren stehen geblieben bei den 830 Metern,
genau,
Höhenmetern.
Dann bin ich umgezogen, dann waren es knappe 900 und ich habe so ein Foto von vor ein paar Jahren, da war ich auf dem Wurmberg, Niedersachsens höchstem Berg, und habe dann ein Foto gemacht und meinen Onkel geschickt, weil der Wurmberg liegt auf derselben Höhe wie mein Heimatort. Und das fand ich ganz amüsant.
Und welcher ist das jetzt? Also ist dein Heimatort jetzt dieser Sportort?
Also ich bin im Maltertal aufgewachsen und war 8 oder 9 und dann bin ich nach Wagrain gezogen. Das kennen manche Norddeutsche, weil sie da zum Skifahren hinfahren.
Das ist jetzt sozusagen dein Heimatort?
Das ist schwer zu definieren. Es ist beides mein Heimatort.
Aber wo bist du öfter?
Wenn ich nach Österreich fahre und meine Familie besuche, meine Mama wohnt in Wagrain, also in dem Wintersportort. Meine besten Freundinnen wohnen auch da, also im Nachbartal quasi. Der Rest meiner Familie, meine Onkels leben aber noch in Malta, ja. Und meine Cousins und Also es war damals ein bisschen schwierig, als wir umgezogen sind. Ich glaube, wäre ich so ein Jahr älter gewesen, hätte ich mich gewehrt und gesagt, nö, ich will bei meiner Oma bleiben. Das war so die erste, etwas schwierigere Phase tatsächlich.
Und da warst du noch Kind, du warst noch nicht Teenie.
Nee, da war ich so um die 8 Jahre alt. Ja. Also ich war in der Grundschule und bin in der 2. Klasse. In den Semesterferien sind wir umgezogen. Das heißt, ich bin mitten im Schuljahr gewechselt und dann habe ich das 2. Halbjahr der 2. Klasse dann in Wagrain fortgesetzt. Also das war zum ersten Mal, dass man aus seiner Komfortzone so ein bisschen gerissen wurde und man sich da wieder neu finden musste. Und ich hatte halt schon eine sehr tiefe Bindung zu meiner Oma, bei der ich aufgewachsen bin. Also meine Mama ist relativ schnell wieder arbeiten gegangen, weil es gar nicht anders ging, alleinerziehend.
Was hat sie gemacht?
Köchin. Ist sie immer noch, ja. Leidenschaftliche Köchin, ja. Und ich wurde dann immer abwechselnd von meiner Oma und einer Nachbarin betreut. War so das einzige Mädchen unter lauter Jungs. Musste mich immer so ein bisschen durchsetzen, ja. War nicht immer so einfach. Nachdem wir dann umgezogen waren, war so die erste Zeit, war es auch nicht so einfach. Aber ich glaube, ich habe es ganz gut hinbekommen. Und dann bin ich, also ich habe nach der Schule, nee, du musst mir konkrete Fragen stellen. Ich kann das sonst nicht.
Kein Problem. Die Frage war ja noch, von der wir kommen ist, bist du freiwillig oder gezwungenermaßen nach Norddeutschland gekommen?
Ich bin freiwillig nach Norddeutschland gezogen, 2018, nachdem ich 4 Jahre lang eine Fernbeziehung geführt habe mit einem Norddeutschen, einem Willis Hauser.
Und den hast du getroffen im Urlaub?
Nee, also ja, er war mehr oder weniger im Urlaub. Ich habe nach der Schule angefangen, in einem Hotel bei uns im Ort zu arbeiten. Und da war ich, ja, 8,5 Jahre lang. Und er war Betreuer von einer Jugendgruppe, die bei uns im Sommer immer zu Gast war.
Zum Wandern.
Genau, das war so eine Jugendfreizeit, da ist er als Kind selbst schon mitgefahren. Und dann später als Betreuer. Und ich habe quasi an der Rezeption gearbeitet, beziehungsweise war so ein bisschen Mädchen für alles, aber im positiven Sinne. Und so haben wir uns kennengelernt, genau.
Und nach dem wievielten Besuch ist euch beiden irgendwie aufgefallen, dass da mehr ist als nur...
Das ist eine spannende Frage. Man muss differenzieren, ob aus meiner Sicht oder seiner Sicht.
Ja, dann fangen wir mit deiner an, weil du bist ja hier der Gast bei Eine Stunde Reden heute.
Ich glaube, das erste Mal, dass wir uns getroffen haben, dass das Betreuer dann mit war, ich glaube, das war 2014. Und es war tatsächlich so, dass ich ihm auf Anhieb gefallen habe. Und ich nur so dachte, was will der von mir? Also ich fand ihn ganz nett, aber er war ein Gast.
Ja, ja, klar. Du hattest ein professionelles, distanziertes Verhältnis.
Genau, absolut. Und er hat dann so Sachen gemacht, wie mir aus Papierservietten Rosen zu falten. Und es war Sommer, mein Autofenster stand meistens offen und dann hat er mir die ins Auto auf den Beifahrersitz geworfen und das fand ich gar nicht cool.
Warum nicht?
Weil ich das total kitschig fand und also wirklich gar nichts damit anfangen konnte. Ich dachte so, was will der von mir? Und es war dann jedes Mal so, wenn er gerade da war, dass er gesagt hat, ja, er kommt im Herbst nach der Freizeit, im Herbst kommt er nochmal, ob ich dann mit ihm wandern gehen würde. Und ich so, ja, klar, mache ich, in dem Wissen aber, dass er eh nicht kommen wird. Und so ging das dann 2012 und 2013 nochmal. Also er war dann da, wir waren dann immer irgendwie einmal zusammen Eis essen. Wir streiten uns heute noch, ob das unser erstes Date war. Und 2014 muss das gewesen sein, dass er tatsächlich dann im September nochmal kam, also privat.
Und dann wurde es ernst.
Ja, ich dachte dann so, naja, ob ich jetzt allein wandern gehe oder in Gesellschaft, ist es immer netter. Und dann sind wir zusammen wandern gegangen und dann dachte ich so, eigentlich ist er eh ganz nett. Und dann habe ich was gemacht, was ich bis heute nicht verstanden habe. Ich bin dann ganz, also wirklich spontan, er war ein paar Tage da und ist dann wieder zurückgefahren und ich bin mit ihm mitgefahren.
Du hast ihn quasi begleitet.
Genau, ich habe ihn hier hoch begleitet und dann hat er mir hier alles gezeigt und wir waren dann noch zu dem Zeitpunkt, wann seine Eltern immer jedes Jahr 2 oder 3 Wochen auf Wangerooge. Da hat er mich mit hingenommen, dann habe ich quasi direkt seine Eltern kennengelernt. Von jetzt auf gleich alles. Und
noch vor dem ersten Kuss? Fast.
Boah, ich kann es nicht mehr ganz genau terminieren, die Reihenfolge. Und dann war es so, ich bin dann natürlich irgendwann wieder nach Hause gefahren, weil ich wieder arbeiten musste, mein Urlaub vorbei war. Ja, und dann hat er mich wieder besucht und dann habe ich ihn wieder besucht. Und ja, so ging es dann 4 Jahre lang. Und das war emotional sehr anstrengend und auch finanziell. Also wir sind immer mit der Bahn hoch und runter gefahren.
Emotional sehr anstrengend für eher für dich oder
nee,
eher für ihn?
Für uns beide tatsächlich. Okay. Also es ist immer dieses sich verabschieden und also was wir schon gut hinbekommen hatten, war, dass wir immer wussten, wann wir uns wiedersehen. Und ich glaube, der längste Zeitraum, in dem wir uns nicht gesehen hatten, waren 3 Monate. Und dadurch, dass ich im Hotel gearbeitet habe, wir hatten eine Wintersaison und eine Sommersaison. Und beides war sehr anstrengend. Und wenn er dann gerade in der Wintersaison bei mir war, hat mich dann eher seine Anwesenheit gestresst, weil ich wusste, boah, er ist jetzt da, er ist extra hergekommen und ich habe wirklich gar keine Zeit für ihn. Und es war alles furchtbar anstrengend.
Und dann hast du irgendwann gesagt, wir ziehen jetzt
andere
Seiten auf, oder hat er das gesagt oder habt ihr gemeinsam überlegt?
Nee, das haben wir schon gemeinsam, also bei einer Fernbeziehung finde ich es ja immer irgendwie klar, dass das nicht ewig so weitergehen kann. Wir haben dann beide immer wieder drüber gesprochen und war immer hochdramatisch. Also es gab immer wieder so Situationen, wo ich gesagt habe, boah, ich kann das nicht mehr, ich kann aber auch nicht hier wegziehen nach Norddeutschland, wo es nicht mal Hügel gibt. Also ich bin schon so ein...
Gut, also der Liebe wegen hast du dann den Schritt gewagt.
Genau. Und ich werde auch immer gefragt, hast du es jemals bereut? Nee, ich hätte es mehr bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte. Es war aber von Anfang an klar, also es gab schon so eine Phase, wo jeder von uns so seine Möglichkeiten ausgecheckt hat. Also wo er auch in Österreich geguckt hat, hey, wo könnte ich arbeiten? Ja. Also er ist bei der Berufsfeuerwehr hier in Bremen, ist verbeamtet, hat ein Haus. Und das waren halt alles Gründe, die dagegen gesprochen haben, dass er runterzieht. Und in Österreich läuft das auch ein bisschen anders. Also Rettung und Feuerwehr ist ja getrennt. Er war dann zum Beispiel in Zell am See in der Rettungsdienstleitstelle und die haben halt auch ganz anders gearbeitet. Und auch bei der Berufsfeuerwehr, einmal in Kärnten, also wo Malta liegt, wo ich aufgewachsen bin, und einmal in Salzburg.
Also er hat es probiert, er hat sich bemüht.
Ja,
er
auf
hat
alle Fälle, genau.
Schritte getan, auch in die Richtung Leben in Österreich. Hätte sich es auch vorstellen können, nehme ich an, landschaftlich?
Ja, absolut. Er kannte das ja schon im Prinzip von, ich weiß nicht, wie alt er war, als er das erste Mal bei der Freizeit mit war, kann ich mich gerade nicht erinnern.
Und das heißt, wenn ihr jetzt irgendwie in Urlaub fahrt, fahrt ihr in die Berge?
Nee, der letzte Urlaub war in Dänemark. Okay. Da gibt es ja nur die Dünen quasi als Bergersatz. Eine Zeit lang bin ich natürlich immer, wenn es ging, nach Österreich gefahren. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich so denke, wenn die Leute mich sehen wollen, dann können sie mich auch besuchen. Manche machen es auch, manche nicht.
Aber bist du immer noch im Hotel? Hast du quasi Gästezimmer en masse, wenn dich jemand besuchen will? Oder wo bist du gelandet?
Nee, das war ein bisschen komplizierter.
Okay.
Ich hatte einen sehr komplizierten Start hier in Deutschland. Also ich habe mich von Österreich aus im Hotel beworben. Der Plan war halt tatsächlich, als ich hergekommen bin, ein Jahr lang im Hotel zu arbeiten und dann eine Erzieherausbildung zu beginnen, weil das eigentlich immer schon mein Berufswunsch war. Also Kindergärtnerin, seitdem ich eigentlich denken kann. Ach, das war alles etwas überstürzt. Also ich habe im Hotel hier angefangen, hier in Bremen. Bin damals für ein Vorstellungsgespräch extra, wirklich nur für diesen Termin, hier hochgefahren. Habe mir im Zugfahrt doch durchgelesen, wer ist der Gründer von dieser Hotelkette und alles, weil ich dachte, es gehört sich so. Mittlerweile bin ich selber in der Position, dass ich Leute eben bei uns bewerben und ich Vorstellungsgespräche mache und mir so denke, wow, ich habe mir damals echt viel Mühe gegeben. Ich habe dann im Hotel hier angefangen, genau am 1. Mai 2018. Ich bin am 11. April bin ich hier hoch. Ich wurde begleitet von meiner Schwester, meiner besten Freundin. Oh, es war sehr emotional. Also die beiden waren dann noch ein paar Tage bei uns. Und einer der schlimmsten Momente für mich, wenn ich so zurückdenke, ist, als die beiden dann mit dem Zug, also wir haben sie hier zum Hauptbahnhof in Bremen gebracht, und als die beiden dann in den Zug gestiegen sind und weggefahren sind, das war hart, weil ich wusste so, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich auch alleine hier und, also nicht alleine, aber das war schon, wo ich so dachte, puh, hast du dir das alles wirklich gut überlegt und so? So weit weg von zu Hause und nicht mal eben 2-3 Stunden fahren und dann bist du da, sondern...
Es sind über 1000 Kilometer.
Es sind witzigerweise sogar ziemlich genau 1000 Kilometer.
Okay.
Ja, das war schon hart, ja.
Aber inzwischen bist du angekommen?
Ich bin inzwischen angekommen.
Gut, wie dir das gelungen ist, machen wir gleich. Mhm. Regina, nach den kleinen Fragen des Lebens. Einfach 3 Zettelchen ziehen, aufhalten, okay, vorlesen. Die sind in sie, du kannst sie nach du hin formulieren.
Ist das einer? Nee, das sind 2. So. Haben Sie gern Publikum oder sind Sie lieber im Hintergrund? Nicht so leicht zu beantworten. Mal so, mal so.
Okay.
Das
ist tagesformabhängig.
Nee, das ist phasenweise anders. Also ich steckte jetzt schon 2-mal in einer tiefen Depression. Und wenn ich gerade mitten in der Depression war, dann natürlich definitiv im Hintergrund. Gar keine sozialen Kontakte am besten. Und in Phasen, wo es mir gut geht, dann auch ein bisschen tagesformabhängig, aber dann habe ich auch gern Publikum, ja.
Okay, dann die nächste.
Hätten Sie gern in einer anderen Zeit als heute gelebt? Wenn ja, in welcher? Ja, habe ich mir schon ein paar Mal so gedacht. Aber in welcher Zeit? Ich sage zu Sönke manchmal zum Spaß, das hält er mir immer noch vor, ich arbeite halt wahnsinnig gerne in meinem großen Garten. Und dann sage ich manchmal so im Scherz zu ihm, ich wäre eine gute Magd gewesen. Also vielleicht so in der Zeit, in der meine Oma gelebt hat, wo das Leben ja eigentlich nur aus Arbeiten bestand und aus nichts anderem. Weiß nicht, warum gerade in der Zeit. Manchmal denke ich mir, ich hätte gern ihr Leben gelebt. Aber vielleicht eher in die Richtung, um manche Sachen anders zu machen als sie.
Interessant.
Also okay. Gerade so in Erziehungshinsicht, weil ich wurde von meiner Mama so erzogen, weil sie von meiner Oma so erzogen wurde. Und da hätte ich vielleicht das ein oder andere anders gemacht. Welcher Song ist auf ewig in Ihren Top 3? Boah, spontan Liquido von Narcotic.
Okay.
Weiß ich warum, ist eins meiner Lieblingslieder, definitiv. Und Platz 1 ist immer noch Hubert von Goisern. Hirtermadel. Das ist mein Lied. Ich habe einmal Tickets gewonnen für Hubert von Goisern, der war hier in Bremen und der beim Halbwissen-Quiz angerufen und bin durchgekommen, womit ich in dem Moment nicht gerechnet hatte und habe mich da irgendwie durchgemogelt durch die Fragen, also es war wirklich sehr knapp und habe Tickets für Hubert von Goisern gewonnen, also richtig cool. Das wäre mein ewiger Platz 1, dieses Lied.
Dankeschön. Wolltest du deswegen auch Kindergärtnerin werden, weil da erziehungstechnisch nicht alles so war, wie du es dir gewünscht hättest?
Weiß ich nicht. Nicht bewusst. Also ich weiß, wenn ich zurückdenke, dass das ganz lange mein Wunsch war. Ich habe damals in Österreich auch eine Aufnahmeprüfung, einen Eignungstest gemacht. In Österreich ist das eine 5-jährige Schulform, die mit Abitur abschließt. Und ich habe zwar eine ähnliche Schule besucht, bin aber nicht Erzieherin geworden. Also an der Schule haben sie mich tatsächlich nicht genommen, weil ich in Sport eine 5 hatte, weil ich keinen Handstand machen konnte. Und ich frage mich bis heute, warum das wichtig ist, als Erzieherin einen Handstand zu können.
Okay. Und das Ding, wo du sagtest, das hättest du, weil deine Oma deine Mutter erzogen hat, hat deine Mutter dich so erzogen, wie sie dich erzogen hat, hast du eben ja schon so gesagt, ne? Da wäre was, was du anders machen würdest, das wäre was?
Boah, das kann ich nicht so konkretisieren und das ist mir auch ein bisschen zu persönlich tatsächlich.
Okay.
Also ich habe zwei.
Aber es geht nicht um Haue-Haue oder?
Nein, um Gottes Willen, nee.
Also Teller leer essen müssen
oder ich bin
oder
schon sehr behütet aufgewachsen tatsächlich.
Anschreien oder?
Nee, ist vielleicht, wird meine Therapeutin hat gesagt, keine Gratisliebe.
Okay.
Also ich habe das bis heute, dass ich immer denke, alles richtig machen zu müssen und das hängt immer noch so fest. Und ich merke, also es ist gerade eine besondere Situation, weil ich schon zweimal tief in der Depression drinnen war.
Ich wollte gerade sagen, das Stichwort Therapeutin rückt mich schon zu der anderen Nachfrage, die ich habe, nämlich wie das war mit diesen zwei depressiven Phasen. Wie lange haben die angehalten? Kannst du das sagen?
Oder kann ich ziemlich genau sagen, ja. Also muss ich einmal noch einen Schritt zurück. Ich bin hierher gekommen, habe im Hotel gearbeitet und habe gemerkt, einen österreichischen Familienbetrieb kann man nicht mit einem mit so einer Hotelkette in der Innenstadt von Bremen vergleichen. Mhm. Und dementsprechend war ich da, ich glaube, 2 oder 3 Monate und dann habe ich gekündigt, weil ich so am Limit war. Auch wieder dieses, ich muss alles schaffen und alles richtig machen und es war echt schon grenzwertig. Dann war ich kurze Zeit zu Hause tatsächlich, habe dann zwischendurch noch ein einmonatiges Praktikum bei einem Kumpel von Sönke, von meinem Freund gemacht, habe aber gemerkt, puh, hier in so einer IT-Firma, das ist so gar nicht meins, aber nichts tun kann ich nicht.
Ja.
Also es war das schlimmste Gefühl für mich damals, als ich im Jobcenter in Delmhorst war und mich arbeitssuchend melden musste, wo ich so dachte, puh, wieso bist du denn jetzt hier gelandet? Also es war ganz schlimm für mich. Als ich mich hier beworben habe, habe ich halt alles angeguckt und gesagt, ja, wie, du hast nur Abitur gemacht.
Keine Ausbildung?
Nee. In Österreich läuft das auch ein bisschen anders. Also den Schultyp, den ich besucht habe, das war eine HLW, eine höhere Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe. Das ist hier, weiß ich, mittlerweile vergleichbar mit einem beruflichen Gymnasium. Ich hatte den Sprachenschwerpunkt. Ich hatte 5 Jahre Englisch, Französisch und 3 Jahre Italienisch. Das war natürlich alles auf die Gastronomie ausgerichtet, logischerweise. Und in Österreich ist es so, du kannst mit der Ausbildung hinterher überall hingehen. Also du kannst eigentlich überall anfangen. Und hier in Deutschland war das halt so, ja, wie, du hast nur Abitur gemacht? Und ich so, ja, genau, nur Abitur. Und deshalb wollte ich hier auch unbedingt noch meine Ausbildung machen. Einfach um sagen zu können, hey, ich bin Erzieherin.
Ja.
Oder in dem Fall sozialpädagogische Assistentin.
Okay. Und dann kam aber dieser Absturz, der
genau.
erste.
Ich bin dann zur BBS in Wildeshausen und wollte mich einfach nur informieren, wie sieht,
Schule, ja.
Genau, wie sieht die Ausbildung hier aus. Also du musst, um die Erzieherausbildung zu machen, musst du erst die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin machen. Die habe ich dann von heute auf morgen im wahrsten Sinne des Wortes angefangen. Also ich bin hin zur Schule, wollte mich informieren und dann meinte sie so, ja, wir haben noch einen Platz für dieses Schuljahr frei. Und das war der erste Fehler, dass ich da so spontan zugesagt habe, ohne da wirklich drüber nachzudenken. Und dann steckte ich, zack, von heute auf morgen in der Ausbildung.
aber ich verstehe es nicht ganz. Einerseits sagst du, nichts machen geht für dich gar nicht, aber auf der anderen Seite sagst du, es war zu spontan.
Ja, Moment, dazu komme ich gleich. Das war, glaube ich, einer der Mitgründe, warum ich dann in diese erste depressive Phase reingerutscht bin. Ich war dann plötzlich wieder Schülerin.
Mit wie vielen Jahren?
Mit Anfang 30. Mhm. Und da muss man sich auch erst wieder reingrooven. Also lernen, Hausaufgaben machen mit ja, der Rest der Klasse. Also es waren ein paar Quernsteiger dabei, also die auch älter waren. Aber es waren die meisten halt so 18, 19, Anfang 20. Das ist auch nochmal schwierig. Und habe dann diese Ausbildung gemacht. Die ganze Zeit mit der Motivation, ich will Erzieherin werden. Und dann im Zuge der Ausbildung, nachdem so die Halbzeit rum war, ging es ja um die Frage, okay, gehst du erstmal in den Kindergarten, also in die Kita und arbeitest und guckst, ob das wirklich was für dich ist oder hängst du die Erzieherausbildung direkt dran? Das war der zweite Fehler. Ich habe dann gesagt, ich will die Erzieherausbildung direkt dranhängen. Ja, und dann war ich im zweiten Jahr, hatte die Hälfte der Prüfungen schon erfolgreich, also wirklich mit guten Noten abgeschlossen. Für mich war es aber alles schlecht und scheiße und nicht gut.
Interessant.
Und wir mussten halt im Zuge der Ausbildung eine Facharbeit schreiben und ich musste damals in Österreich in der Schule auch schon mal eine Facharbeit schreiben und ich hatte das einfach nicht in guter Erinnerung. Und entsprechend hatte ich mich da so reingesteigert, dass ich die ganze Zeit gesagt habe, boah, ich muss eine Facharbeit schreiben, scheiße, scheiße, scheiße. Und entsprechend wurde es scheiße. Was ich zu dem Zeitpunkt damals noch nicht wusste, als ich die geschrieben habe, also so ab November, was war das, 2020, dass ich eigentlich schon mittendrin steckte in der Depression, aber weiß man ja nicht, wenn es einem nicht vorher auch schon mal so ergangen ist. Und ich war dann auch im Praktikum im Waldkindergarten in Goldenstedt, hat mir super gut gefallen, aber ich war zu dem Zeitpunkt schon so gehemmt. Also ich konnte halt immer wirklich sehr gut mit Kindern oder kann ich immer noch. Und dann habe ich diese ganze Theorie quasi reingeprügelt bekommen und irgendwann saß ich nur mehr da und habe gar nichts mehr gesagt, weil ich so dachte, boah, einfach vor lauter Angst, was Falsches zu sagen oder zu machen oder. Und ja, dann saß ich irgendwann nur mehr zu Hause. Wir hatten dann Homeschooling, weil ja dann auch noch Corona kam. Das hat das Ganze natürlich nicht gerade begünstigt. Dann bin ich zum Hausarzt, habe ihm das geschildert und er meinte so, ja, ist gerade Corona, geht ja vielen schlecht, so nach dem Motto. Und dachte so, wow, danke für nichts. Bin dann wieder nach Hause und irgendwann lag ich wirklich nur mehr heulend am Boden. Also ich konnte wirklich gar nichts mehr. Wenn man sich zum ersten Mal in seinem Leben so hilflos fühlt, das ist echt, weiß ich nicht, dieses Gefühl ist einfach, man weiß ja in dem Moment gar nicht so genau, was los ist. Einfach die ganze Welt ist schlecht und du selber kannst nichts und weißt nichts und bist nichts und hast überhaupt kein Selbstwertgefühl mehr.
Das war dann wann? Muss dann irgendwie Anfang 21 gewesen sein.
Das war im Februar 21 war das, genau. Ich war mitten im Praktikum, ein paar Wochen vor der praktischen Prüfung.
Und im November 2020 warst du schon mittendrin, das heißt, die erste Phase dauerte wie lang?
Ungefähr ein halbes Jahr
oder länger?
Man kann es nicht so genau benennen, es geht so schleichend.
Ja. Aber was würdest du sagen im Rückblick?
Ich weiß nicht. Also vielleicht schon Ende der Sozialassistentenausbildung.
Also Dreivierteljahr.
Also es ist wirklich so ein ganz schleichender Prozess. Das kriegen ja nicht mal die Angehörigen mit, weil wenn man depressiv ist, man kann es ja wunderbar verbergen. Und ich bin sowieso jemand, also wenn man mich nicht kennt, jeder denkt, ich bin immer gut drauf und immer hier so eine frohe Natur, was ich ja meistens auch bin. Und da ging es mir aber echt schlecht. Und dann hat Sönke gesagt, so geht's nicht mehr. Hat beim sozialpsychiatrischen Dienst angerufen und dann hatte ich da Kontakt zu einer sehr netten Sozialarbeiterin. Die war echt, also jetzt im Rückblick muss ich sagen, die hat mir sehr geholfen. Ja. Ich weiß noch, dass das erste Telefonat mit ihr, dass ich sie angeschnauzt habe, weil ich gesagt habe, ja, was wissen Sie schon? Sie sind ja hier nur Sozialarbeiterin und keine Psychologin oder Psychiaterin. Und mit der habe ich mich dann wirklich viel unterhalten und wir sind dann zusammen spazieren gegangen und dann bin ich erstmal nach Österreich für ein paar Wochen. Ich musste einfach diese Distanz haben. Das war ja wirklich kurz vor der praktischen, vor der letzten Prüfung mehr oder weniger. Und dann wäre ich ja fertig gewesen. Ich hatte mich ja auch schon beworben und ich.
Das heißt, diese Facharbeit, die für dich schlecht war, hast du trotzdem so geschafft, dass du bestanden hattest?
Ja, man musste dann ja noch das Kolloquium machen, also die Verteidigung der Facharbeit. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, wie soll ich etwas verteidigen, was ich schlecht finde? Das geht nicht. Wie soll ich das machen? Und eine Schulkameradin hat mir da dann wirklich nochmal geholfen. Und dadurch, dass wir Corona hatten, war das ja nicht hier von Angesicht zu Angesicht, sondern über Teams. Und nach jedem Kolloquium wurden der Schülerin noch Fragen gestellt, einfach zum Inhalt der Facharbeit. Und meine Mentorin hatte keine Fragen. Und ich dachte so, warum hat die jetzt keine einzige Frage an mich? Warum? Weil es so schlecht ist, dass sie nicht mal da irgendwie eine Frage dazu stellen möchte. Oha, das okay. War halt so mein Gedanke. Ja. Mittlerweile weiß ich, rückblickend betrachtet, unter den Umständen, unter denen ich diese Facharbeit geschrieben habe, ist sie okay. Also soweit bin ich mittlerweile, das zu sagen. Es hat aber sehr lange gedauert. Und ja, ich habe dann letzten Endes die Erzieherausbildung abgebrochen, hatte das Glück, schnell eine Therapeutin zu finden, die jetzt nach meiner zweiten Therapie so semi-gut war, also für meine Bedürfnisse. Und ich bin dann auch erst mal ein paar Wochen nach Österreich zu meiner Schwester. Es war Corona, man durfte nirgendwo hingehen, ich war isoliert in ihrer Wohnung, hatte erst mal Abstand zu dem Ganzen und habe dann in der Zeit in Österreich die Entscheidung getroffen, dass ich die Ausbildung abbreche. Mhm. Voll im Bewusstsein, dass ich so gut wie fertig bin, die Prüfungen mit positiven Noten abgeschlossen hatte. Also die ganzen Theorieprüfungen waren da schon vorbei zu dem Zeitpunkt. Und für mich war trotzdem alles schlecht. Also ich konnte es nicht sehen, dass ich es gut gemacht habe. Also für mich war es schlecht.
Warst du dann da noch in der ersten Phase drin? Oder
das was? War die erste Depression. Das war alles die erste, genau. Okay. Und dann habe ich aus der Not heraus angefangen, Spargel zu verkaufen. Und habe dann, also die Saison fängt ja so Ende März, Anfang April an bis Ende Juli. Und Mitte Juli habe ich so gedacht, puh, was machst du denn jetzt nach dem Spargelverkauf?
Aber da hattest du schon die Therapeutin.
Da hatte ich eine Therapeutin, ja. Mit der habe ich mich zu dem Zeitpunkt einmal die Woche getroffen, genau. Ja. Und die meinte, ja, ich habe einfach den Bezug zu meiner Intuition verloren, also komplett. Und dann habe ich Spargel verkauft und irgendwann kam dann meine aktuelle Chefin zu mir und meinte so, hey Regina, was hast du denn so vor in Zukunft? Und ich so, ja, weiß ich nicht. Ja, möchtest du nicht bei uns bleiben?
Was ich noch wissen will ist, wie markiert sich das Ende der ersten Phase?
Das Ende der ersten Phase in dem Moment, wo ich für mich beschlossen hatte, die Ausbildung abzubrechen,
ging's dir besser?
Ist so eine Last von mir abgefallen.
Interessant.
Dass es mir sofort besser ging. Also was ist sofort nicht, aber...
Und das war in welchem Monat?
Das war im April 2021.
Ja.
Ja, genau.
Als du in Österreich warst.
Und dann war es so, mein Klassenlehrer hat gesagt, ich habe bis zum Beginn des neuen Schuljahres Zeit, mich zu entscheiden, ob ich das Jahr wiederholen möchte. Also die Möglichkeit hätte ich gehabt. Und da habe ich wirklich lange drüber nachgedacht und habe mich dann auch dagegen entschieden. Und dann war das Thema Erzieherin für mich erstmal abgeschlossen.
Du sagst schon erstmal abgeschlossen?
Ja, also...
Das heißt, du hast es noch nicht für immer abgeschlossen?
Naja, ich mag Kinder immer noch sehr, sehr gerne. Und ich habe letztens durch Zufall die Mama eines Kindergartenkindes getroffen von vor. Die Kleine ist jetzt 11, damals war sie 4 oder so. In meiner Sozialassistentenausbildung. Es war so 3 Tage Schule und 2 Tage im Kindergarten. Das heißt, ich war ein ganzes Kita-Jahr in der Kita.
Ja.
Und klar, ich muss immer wieder mal an die Kinder denken und überlege so, boah, wie die wohl aussehen, was aus denen geworden ist. Und ich finde Kindergarten halt, also einfach dieses Alter und diese Zeit so wichtig, weil da so viel passiert. Und du, also ich würde niemals Grundschullehrerin sein wollen. Also ich finde, als Erzieherin kannst du die Kinder noch so ein bisschen in die richtige Richtung schubsen vielleicht. Und deswegen finde ich diesen Beruf so schön und weil halt in der Zeit einfach so wahnsinnig viel passiert.
So, und diese Mutter sagte dann zu dir?
Also ich habe sie erstmal angesprochen, sie war total überrascht, weil das halt so lange her ist. Und dann sagte sie so, ja, wie, also ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Und
ja,
dann meinte sie so, ja, wie geht's ihr denn? Und ja, total gut. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie was ausmachen würde, mir ein aktuelles Foto von ihr zu zeigen. Und dann, weil ich einfach wissen wollte, hätte ich sie wiedererkannt. Und meine Erinnerung ist sie 4. Für immer. Und jetzt ist sie 11 und das war einfach so, das war so spannend. Und dann, also ich habe immer wieder mal so zwischendurch den Gedanken, wo ich so sage, boah, vielleicht gehst du doch irgendwann nochmal in den Kindergarten. Also ich habe ja eine abgeschlossene Ausbildung. Ich bin sozialpädagogische Assistentin. Also jeder Kindergarten aufgrund des Fachkräftemangels würde mich mit Handkuss nehmen.
Ja.
Auch wenn ich keine Erzieherin bin.
Ja.
Oder nur so, ich sage immer 3/4 Erzieherin.
Gut, aber dann hast du jetzt da deine jetzige Chefin, wenn du sagst deine jetzige Chefin, dann bist du jetzt immer noch irgendwo im Spargelbusiness.
Genau, ich bin immer noch auf diesem Hof, habe dann eine der heiß begehrten Ganzjahresstellen bekommen.
Als Managerin?
Also ich betreue unser Verkaufsteam, ich stelle die VerkäuferInnen ein, ich sehe zu, dass alles glatt läuft, ich betreue sehr viel unseren Bremer Hofladen, kümmere mich da im Winter ganz viel drum, weil das der einzige Laden von uns ist, der ganzjährig geöffnet hat und da gehe ich voll drin auf, das macht mir richtig Spaß. Und trotz allem hatte ich vor 2 Jahren um diese Zeit meine zweite Depression.
Ich wollte es gerade sagen. Mm. Es fehlt ja noch der Zeitraum der zweiten Phase. Mm. Da weißt du die Länge oder weißt du sie nicht?
Das ging los, also bei vielen Leuten mit Depressionen so, dass das so im Herbst, Winter losgeht. Und ich finde jetzt den Winter hier in Norddeutschland nicht so schön wie in Österreich mit 1,5 Meter Schnee.
Und war dann zu Ende?
War zu Ende.
Im Frühjahr drauf?
Im Mai. Mhm. Ja. Ziemlich genau vor 2 Jahren. Und da war ich dann aber auch wirklich in der Karl-Jaspers-Klinik in Oldenburg. Und mit dem Wissen von heute wäre ich damals bei der ersten Depression schon sofort in die Klinik gegangen. Aber damals hat man sich noch so gesträubt, bloß nicht in die Klinik.
Warum? Was war die Klinik? Was war da so gut für dich an der Klinik?
Was gut war, also in meinem persönlichen Fall war wirklich gut diese Gemeinschaft, die wir da hatten. Also das war wirklich, das war toll. Es war ein bisschen schwierig. Ich war erst 12 Tage auf der geschlossenen, also wirklich von allem abgeschirmt, sehr reizarm, beim Essen keine Gabel und kein Messer. Das war auch hart, ja.
Aber hast du gebraucht in dem Moment, sagst du?
Nee, mein Arzt hat damals in der Klinik angerufen und die meinten, ja, sie sind so voll, es ist ja leider das Problem, dass sie mich erstmal nur auf der geschlossenen Abteilung unterbringen könnten, obwohl ich da nicht unbedingt hingehöre. Und dann ist Sönke mit mir da hingefahren und ich stand dann, das war auch so ein prägender Moment, ich stand dann da so im Eingangsbereich und dachte so, Gott, was hast du alles gemacht, dass das jetzt bis hierher führt.
Hier endet, ja, ja.
Da war ich echt, ich glaube, so verzweifelt war ich noch nie. Und dann bin ich da rein und hatte so ein Erstgespräch mit einer Ärztin.
Aber umso cooler, dass du doch jetzt sagst, hätte ich gewusst, wie das ist, wäre ich schon bei der ersten Phase sofort zur Klinik gefahren, oder?
Naja, was ist du eine Vorstellung von der Karl-Jaspers-Klinik oder von so einer psychischen Einrichtung? Die meisten sagen Klapse dazu, auch meine Mama. Da will man nicht hin. Das ist ja kein Ort, wo man hin möchte.
Ja, ja, aber
unter
umso,
gar keinen Umständen.
Umso stärker, dass du jetzt sagst, hättest du gewusst, ne, was da
naja,
passiert.
Naja, weil das Profis sind. Also die haben ja, das ist ja deren Job, dir zu helfen. Das sind Psychiater, das sind Psychologen. Also letzten Endes hatte ich nur einmal die Woche ein Gespräch. Also es war jetzt nicht so effektiv. Aber diese Gemeinschaft in dem Moment, die wir dann hatten, als ich auf die offene Station verlegt wurde, waren wir, glaube ich, 26, 27 Leute. Die Station war komplett überfüllt. Wir waren zu viert im Zimmer. So was braucht man dann in dem Moment.
Und das war die Ironie. Ich kann es sehen am Blick, wie die so hören können.
Und es war vollkommen eine Reizüberflutung, wenn du erst 12 Tage auf der geschlossenen verbringst und dann auf die offene Station kommst, wo es Deko gibt, wo es Gardinen gibt, wo es Besteck gibt. Also du hattest Aufgaben, du hattest Küchendienst. Ich dachte so, Gott, hoffentlich komme ich da nie dran, das schaffe ich nicht. Also weil erstmal war ich war froh, aber ich war auch komplett überfordert. Und dann war es so, dass sie gegenüber eine neue Station aufgemacht haben und alle von meiner Gruppe, bis auf, ich glaube, zu dritt waren wir. Wir sind geblieben und alle anderen sind in die andere Station gezogen. War irrsinnig schlimm für mich. Und dann wurde meine Station nach und nach mit 9 Leuten aufgefüllt. Das war eine Katastrophe für mich in dem Moment. Und es waren aber so tolle Menschen. Das wusste ich ja zu dem Zeitpunkt nur noch nicht. Das war so toll. Und das meinte ich mit dieser Gemeinschaft. Wir waren dann ungefähr 12, 14 Tage, waren wir so eine feste Gruppe und haben uns da wirklich gegenseitig unterstützt. Und ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn da andere Menschen gewesen wären. Keine Ahnung. Und das hat mir sehr, sehr geholfen.
Darf ich nochmal ganz direkt und ganz blöd in Anführungszeichen fragen? Die Hilfe, die du benötigt hast in dieser Situation, als du festgestellt hast, Herbst 23, es geht mir nicht gut, ich komme nicht klar, ich bin nicht mehr in der Lage, einfachste Dinge zu verrichten, ich fühle mich einfach so unwohl, dass es nicht mehr weitergeht für mich. Dann hast du was für Impulse benötigt, um wieder dich anders erleben zu können?
Also auch da war es so ein ganz schleichender Prozess und ich hatte ja schon eine Depression hinter mir und du hast vor nichts mehr Angst, als dass du nochmal in dieser Situation landest. Und ich habe die ganze Zeit gesagt, ich schaffe das, ich kriege das alleine hin, ich brauche keine Tabletten, ich brauche keinen Arzt, ich schaffe das. Also meine erste Therapie war zu dem Zeitpunkt ja schon lang vorbei. Die ging, glaube ich, ein Jahr. Dann hat die Therapeutin, die hat aufgehört, also die hat sich einfach zur Ruhe gesetzt. Und ich dachte, ich komme jetzt alleine klar. Und irgendwann hat sich gezeigt, komme ich nicht. Und dann war es wirklich so, es war immer so um den Geburtstag von Sönke rum, um den März, wo ich so dachte, boah, du musst dich zusammenreißen, weil du kannst an seinem Geburtstag jetzt nicht hier irgendwie der Trübsal blasen und so schlecht drauf sein, weil er kann ja nichts dafür. Und danach, also auch bei der ersten Depression, und danach bin ich einfach zusammengebrochen. Und wollte und konnte nicht mehr zur Arbeit fahren, obwohl ich die Arbeit ja wirklich gerne mache. Aber mein Kopf hat mir gesagt, du kannst das alles nicht mehr. Die Saison ist schon wieder ein Jahr her, du hast alles vergessen. Also das sind dann so die Gedanken. Du traust dir einfach selber nicht. Du traust dir nichts zu. Du denkst, dass andere dir nichts zutrauen. Du bist ständig in so einem unbewussten Panikmodus. Du kannst nicht klar denken. So ging es mir halt auch in der ersten Depression, als ich für die Facharbeit recherchiert habe. Ich weiß nicht, wie viele Bücher ich mir hier aus der Stadtbibliothek nach Hause geholt hatte. Und ich habe gelesen und gelesen und nichts davon ist hängen geblieben. Nichts. Und es gibt kaum ein schrecklicheres Gefühl. Und ich war aber so stolz, ich konnte nicht zugeben beim zweiten Mal, dass es mir wieder so schlecht geht. Ich konnte es nicht. Und ich habe einfach keinen Ausweg mehr gesehen. Und dann in einer gewissen Phase hast du natürlich auch Suizidgedanken. Ich hatte in der ersten Depression auch schon viel drüber nachgedacht. Das ist einfach eine typische Nebenwirkung von diesen Tabletten, die ich dann auch genommen habe.
Aber waren die sonst gut?
Ich kann immer nicht sagen, wie es ohne Tabletten gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Also mein Fehler war halt, ich habe die Tabletten bei meiner ersten Depression verschrieben bekommen. Dann hat meine Therapeutin gesagt, sie behandelt mich nicht unter Einfluss von Tabletten. Meine zweite Therapeutin hat gesagt, es ist absolut unprofessionell und Blödsinn, weil die Tabletten bringe ich erstmal dazu, emotional und einfach kognitiv, dass du überhaupt in der Lage bist für eine Gesprächstherapie. Und ich habe halt dann immer im Herbst, wenn es mir schlecht ging, mit den Tabletten einfach eigenständig wieder angefangen, was nicht so cool war. Und dann hatten die halt, wie gesagt, die Nebenwirkung, dass man Suizidgedanken bekommt und wenn man irgendwann an nichts anderes mehr denken kann und gleichzeitig aber überlegt, puh, du, ich kann das aber nicht und du nur am Überlegen bist, wie du es machst, ist das kein schönes Gefühl.
Ja, 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 okay, krass bisschen, aber ich wollte ja eigentlich wissen, welche Hilfe du gebraucht hast, als du dann da hin bist. Du hattest den Stolz. Davon hast du gerade gesprochen, dir das nicht eingestehen zu wollen, dass du wieder in diesem Tal bist, wo du dir nichts zugetraut hast, wo du diese Panikmomente hattest, wo du nicht klar denken konntest.
Mhm.
Und dann kamen da diese neuen Leute in die Klinik, die super waren und die haben dir eine Art Hilfe gegeben. Und das will ich wissen. Was war diese Hilfe?
Diese Hilfe war einmal diese Gemeinschaft,
ja.
Der Psychiater,
ja.
Der mir wieder an... Also ich hatte in der Klinik dann eine Tablettenumstellung, weg von den anderen und neue Tabletten, die ich bis vor kurzem auch noch genommen habe, 2 Jahre lang. Jetzt mittlerweile konnte ich sie ganz absetzen. Ich nehme im Moment noch eine abends zum Schlafen. Also die Tabletten haben geholfen, die Gespräche haben geholfen und ich hatte in der Klinik, in der geschlossenen, so einen Tag, wo ich so dachte, komm, du musst irgendwas machen. Und dann habe ich meine Liste an Therapeuten abtelefoniert, die ich irgendwann mal vom Hausarzt erhalten hatte und hatte dann meine letzte Therapeutin dann am Telefon, die gesagt hat, ja, sobald ich aus der Klinik raus bin, soll ich mich melden.
Okay.
Und da war ich dann 2 Jahre lang in Therapie. Und
okay.
Das alles zusammen hat geholfen.
Ja, okay. Und die Gemeinschaft, da war das Entscheidende, das du gesehen hast?
Auch andere Menschen haben dieselben Gedanken.
Das sind genauso
sie haben,
im Arsch, auf Deutsch gesagt.
Ja, genau. Sie haben dasselbe durchgemacht. Also es waren ja auch einige, die einen Suizidversuch hinter sich hatten. Das habe ich nicht geschafft. Also ich konnte es Sönke gegenüber nicht kommunizieren. Meine Art, es zu kommunizieren, war 5 Paracetamol zu nehmen. Er ist nach Hause genommen, hat mich am Boden sitzen sehen mit der Tablettenschachtel daneben und hat gefragt, wie viel ich genommen habe. Und dann habe ich gesagt, es waren nur 5. Und dann wurde ich in der Klinik noch 1000 Mal gefragt, wie viele es waren. Er hat gesagt, es waren wirklich nur 5. Also ich konnte nicht sagen, hey, hilf mir. Oder bring mich in die Klinik. Oder ich brauche irgendjemanden. Ich konnte es nicht. Da war ich schon wieder zu tief drinnen und du kannst nicht um Hilfe fragen. Und ich bin sowieso jemand, ich kann nicht um Hilfe fragen. Ich kann auch keine Hilfe annehmen. Das spielte halt alles zusammen. Und dann, ja, wie gesagt, kam er nach Hause, sah mich da sitzen und hat mich eingepackt und ist mit mir zum Hausarzt und der hat in der Klinik angerufen. Ne?
Beim zweiten Mal da, genau.
Ja, genau.
Und eure Beziehung hat es ausgehalten?
Ja.
Ihr seid immer noch befreundet?
Ja.
Stark?
Also es ist immer so ein Hin und Her tatsächlich und deshalb werde ich, wie gesagt, sehr oft gefragt, ob ich es jemals bereut habe und obwohl es diese ganzen Turbulenzen gab und dieses Auf und Ab, seitdem ich hier in Deutschland bin, würde ich sagen, nee, ich habe es nicht bereut.
Ja, da kommt mir eine Frage, die stelle ich gleich. Liebe Regina Gruber, du darfst einmal vorher in den Koffer schauen.
Mhm.
Und das Leben ist eine Reise. Du darfst eine Sache finden, die du spontan rausnimmst und sagst, jo, das ist es gerade, da möchte ich was zu sagen, da fällt mir was zu ein, da habe ich einen Gedanke, eine Anekdote, eine Idee.
Ja, also...
Das ging schnell.
Home sweet home.
Du hast das Sparschwein genommen.
Weiß, genau, aber wegen dem
mit
Spruch,
roten Ohren.
Ach so. Nicht wegen dem Schwein.
Siehste? Und Home Sweet Home steht drauf.
Genau, weil Home oder, also Home heißt nicht zwingenderweise Heimat, aber es gibt ja diese Sprüche, weiß ich nicht, manche Sprüche bleiben bei mir einfach hängen.
Ja.
Und ich habe einmal eine Fußmatte, da steht Home is where the Moin is. Hm. Das war nicht so passend. Und ich habe einmal bei einer Messe hier in Bremen, habe ich mir ein T-Shirt gekauft, da steht drauf, auch mit Moin und Home. Und wo ich so dachte, wow, das ist wie für mich gemacht. Weil die häufigste Frage ist natürlich immer, ob ich noch Heimweh habe. Und im Moment nein, aber ich glaube auch, dass es nie weggeht. Ich glaube, Heimweh ist so ein Gefühl, das bleibt für immer. Und mal ist es stärker und mal ist es schwächer.
Okay. Schön zu sehen, wie du dieses Schweinchen in den Händen hältst und so ganz liebevoll über dieses Wort Home mit dem Finger gestrichen hast und das so anschaust. Ja, es ist halt die Frage, Regina, glaubst du, das wäre auch so gekommen, wenn du nicht deine ursprüngliche Heimat in Österreich verlassen hättest mit den depressiven Phasen?
Das ist eine Frage, die ich mir sehr, sehr, sehr oft gestellt habe.
Aber man kann die Antwort ja nicht geben. Wie soll man es wissen?
Also rückblickend betrachtet gab es so gewisse Verhaltensweisen und auch Situationen, wo ich mir so denke, hätte auch damals schon dazu führen können oder vielleicht war das so eine leichte depressive Phase. Ohne
als du noch nicht in Deutschland warst.
Als ich nur in Österreich war, also während der Schulzeit tatsächlich, als ich dann in der weiterführenden Schule war. Ich bin eine Meisterin der Prokrastination.
Also Dinge vor sich herschieben.
Genau,
und
bis es nicht mehr anders geht. Das war in der Schulzeit tatsächlich so. Also sehr komplexes Thema. Es hängt ein bisschen damit zusammen, dass ich immer meine gute Leistungen erbringen zu müssen, weil ich sonst nichts wert bin. Und dass ich immer die Beste sein muss und immer die besten Noten schreiben muss. Und ich habe dann aber immer sehr spät angefangen zu lernen, habe dann immer irgendwann gemerkt, puh, das schaffst du gar nicht, diesen ganzen Stoff in der kurzen Zeit zu lernen. Habe dann quasi krank gemacht, also geschwänzt und dann die ganzen Arbeiten immer nachgeschrieben.
Und das hat funktioniert?
Es hat funktioniert. Das war in der vorletzten Klasse dann wir zählen ja anders in Österreich, in der 11. Klasse, also in dem Jahr vor der Matura, also dem Abitur. Und da hatte ich fast zu viele Fehlstunden, dass ich das Jahr hätte wiederholen müssen. Das war hart an der Grenze, wo ich so dachte, Glück gehabt. Und ich glaube, dass das schon so ein, weiß ich nicht, wie ich das nennen soll, ein Ansatz einer Depression war.
Na, auf jeden Fall war es nicht typisch. Die anderen haben es anders gemacht.
Also manche haben es ähnlich gemacht, aber nicht so in dem Ausmaß wie ich. Das stimmt, ja.
Das heißt, ein Teil der Antwort wäre, wahrscheinlich hätte es dir in Österreich genauso passieren können oder
genau.
Es genauso ablaufen können, dass du dort genauso unter die Räder gekommen wärst irgendwann im Laufe deines Lebens.
Ich denke ja. Also mit dem Wissen von heute denke ich, es wäre irgendwann der Moment gekommen, ja.
Auch wenn du in Österreich geblieben wärst.
Auch wenn ich in Österreich geblieben wäre. Also ich glaube, so gewisse Sachen wie das starke Heimweh am Anfang haben das natürlich begünstigt, weil ein häufiger Gedanke war natürlich, scheiß Deutschland, warum bin ich hierher gekommen? Zu Hause hätte es funktioniert. Warum läuft hier nichts? Also ich habe ja vieles probiert, zwischen hier im Hotel arbeiten und das eine Monat als Praktikantin in dieser IT-Firma und dann die Ausbildung und alles ist schiefgegangen. Und einer der stolzesten Momente war, als ich das Zeugnis in der Hand hielt, als ich die Ausbildung zur sozialpädagogischen Assistentin abgeschlossen hatte, weil ich so dachte, so und jetzt hast du eine Ausbildung in Deutschland. Wenn ich jetzt jemand fragt, was hast du gelernt, dann kann ich sagen, ich bin sozialpädagogische Assistentin.
Ja.
Das war mir so wichtig damals, dann auch einfach sagen zu können, ja, das und das bin ich und das kann ich.
Und bist du für dich jetzt wieder richtig fit und gesund? Und die Angst davor, dass du nochmal in die dritte depressive Phase kommst, ist da oder ist nicht da?
Die habe ich jetzt gerade sehr akut. Also es geht ja wie gesagt so schleichend. Und ich hatte jetzt 2 Jahre lang Therapie, einmal die Woche und das war echt toll. Und wir sind vielen Sachen auf den Grund gegangen und ich weiß auch genau, was woher rührt. In meiner Kindheit auch teilweise und warum manche Sachen so sind, wie sie sind. Und ich bin aber jetzt gerade wieder sehr in dieser Phase, ich muss alles richtig machen. Ich darf keinem auf die Füße treten.
Das ist ja Quatsch, oder?
Ja, natürlich ist es Quatsch. Und ich versuche.
Trotzdem kommt es wieder.
Ich bin jetzt. Dieses Denken, diese Lügen. Ja, was halt dazu kommt, Saisonarbeit. Es ist wahnsinnig stressig. Du bist immer am Limit. Und meine Therapeutin hat gesagt, Saisonarbeit ist Gift für mich.
Interessant. Aber warum machst du es dann?
Weil es mir so Spaß macht, weil ich diese Tage liebe, wo.
Wo die Hütte. Alles, wo die Luft flimmert.
Ja, genau. Und ich kriege es irgendwie immer gelöst. Und das liebe ich.
Das heißt, obwohl du weißt, es ist nicht gut, das zu denken, schleicht es sich schon wieder an. Und hast du Tricks und Methoden und so Handwerkszeug da in einer Kiste?
Ja, das ist das, worüber ich gerade immer so viel nachdenke. Also ich versuche gerade alle Faktoren so ein bisschen abzumildern bzw. auszuschalten, die mich da wieder in diesen Strudel reinziehen. Und eine Sache war halt, was bei vielen depressiven Menschen ist, dass man sein Selbstwertgefühl nur über eine Sache zieht, also über die Arbeit zum Beispiel. Mhm. Und du brauchst einfach mehrere Quellen.
Ah ja.
Und ich habe für mich in der Klinik so viele neue Hobbys entdeckt gefühlt, sei es jetzt malen oder fotografieren. Und es fällt mir nur dann so wahnsinnig schwer, vor allem jetzt in der Saison, mich darauf zu fokussieren und mir Zeit dafür zu nehmen. Ich merke, ich denke die ganze Zeit daran, oh, ich würde gerne wieder mal was malen, aber ich mache es nicht. Und das ist das Problem. Ich bin mir dessen bewusst, aber ich kriege es noch nicht hin, dass ich es dann auch umsetze. Also ich weiß theoretisch, wie es geht, dass ich es hinkriege, aber sich...
Irgendwas hindert dich.
Ja, ich weiß nicht was, keine Ahnung. Also im Moment, weil einfach die Arbeit für mich wichtiger ist. Und ich.
Obwohl deine Therapeutin meint, es sei Gift für
ja,
dich.
Ja, genau.
Vielleicht macht die Dosis das Gift. Vielleicht. Aber du bist ja, hast du nicht was vorhin vor dem freien Tag gesagt?
Genau, ich habe heute frei und morgen habe ich zusätzlich noch einen weiteren freien Tag. Also
da bist du jetzt ja schon ein bisschen am. Hast du dich irgendwie abgeschirmt auch?
Ja.
Um sozusagen
also ich hab mein,
dich wirklich rauszunehmen.
Ich gucke nicht auf mein Arbeitshandy, was mir sehr schwer fällt. Normalerweise nehme ich den Laptop nicht mit. Ich habe ihn jetzt zu Hause, weil ich gestern Abend noch schnell was fertig machen wollte, bevor ich dann jetzt 2 Tage die Woche weg bin, statt nur dem einen. Weil ich ja dann trotzdem will, dass alles weiterläuft, auch wenn ich nicht da bin. Was man sich immer vor Augen halten muss, jeder ist ersetzbar. Auch ich bin ersetzbar in dieser Firma. Genauso wie ich im Hotel ersetzt wurde und bestimmt auch gut ersetzt wurde. Die Frage, die man sich auch stellen muss, ist immer, für wen macht man das alles?
Und die Antwort, die du gefunden hast bisher?
Oh, ja, schwierig. Für wen mache ich das alles? Also manchmal denke ich mir so, manche Sachen mache ich halt für meine Gänsefüßchen-VerkäuferInnen, weil ich will, dass die sich bei uns im Betrieb wohlfühlen. Mhm. Das ist mir einfach wahnsinnig wichtig. Und ich versuche halt oder möchte einfach, dass jeder fair behandelt wird.
Mhm. Aber das kannst du dann ja auch machen, wenn du dir nicht 3 Beine ausreißt.
Ja, das stimmt.
Vielleicht, wenn du dir nur 1 Bein ausreißt oder gar keins.
Am besten gar keins, ja. Ja, das stimmt. Also ich versuche halt, ich kann ganz schlecht Sachen abgeben. Und wir haben dieses Jahr die Lösung gefunden. Ich darf alles machen, was mir Spaß macht und mache das aber alles für den Bereich Bremen. Also ich kümmere mich um unsere Verkaufsstände hier in Bremen.
Und nicht um die Verkaufsstände noch anderswo.
Genau.
Das macht jemand anders.
Das macht jemand anders, genau. Und klappt ja.
So, Grenzen, oder? Grenzen ziehen.
Ja, tatsächlich. Also, das war eine ganz gute Strategie, ja. Aber auch jetzt zu sagen, also ich habe eine Kollegin, die ist nur jede zweite Woche vor Ort.
Ja.
Und ich habe jetzt ausgehandelt, dass ich jede zweite Woche, wenn sie da ist, einen zweiten freien Tag bekomme.
Weißt du, was ich mich gerade frage? Hast du deine Chefin schon eingeweiht oder wie ist das, wenn die jetzt diese Podcast-Folge hört?
Sie ahnt es.
Dass du da irgendwie ein bisschen speziell bist.
Ja.
Mit deiner.
Weil sie mich ja erlebt hat. Also ich bin ja von einem Tag auf den anderen nicht zur Arbeit gekommen und ich bin nie krank. Also das war
wie
ja schon
lange
mal
bist du dann ausgefallen?
Wie lange war ich in der Klinik? 6 Wochen?
Ja.
Ich glaube 6 Wochen, ja. Da habe ich meine ganzen Krankheitstage nachgeholt, die ich vorher nie hatte. Am Stück. Nee, sie weiß ja mittlerweile, also sie kennt mich ja mittlerweile sehr gut und weiß, wie ich drauf bin, wenn ich nicht gut drauf bin. Dass ich dann durchaus die Emojis in der WhatsApp-Nachricht weglasse.
Daran erkennt man es schon, siehst du. Liebe Regina Gruber, wir sind reif für die großen Fragen des Lebens.
Oh wow, gleich eine heftige Frage. Bei wem sollten Sie sich vielleicht noch entschuldigen? Also jetzt aktuell bei meinem Partner, bei Sönke, weil der mit mir echt sehr viel mitmacht.
Aber entschuldigen, um Entschuldigung bitten für, weswegen, weil du...
Weil ich gerade wieder unausstehlich werde.
Okay.
Also man traut sich selber nichts zu und man denkt auch, dass alle anderen sämtliche deine Entscheidungen in Frage stellen und dir auch nichts zutrauen. Und das Gefühl habe ich auch bei ihm, obwohl ich weiß, dass er mir alles zutraut.
Okay.
Wie hat Ihre Kindheit Sie geprägt? Tja, die Frage aller Fragen. Also die meisten Therapien ergeben ja schon, dass in der Kindheit das ein oder andere schiefgelaufen ist, weshalb man jetzt so ist, wie man ist. Ich hatte sehr viele Vermutungen und die hat mir meine Therapeutin alle bestätigt. Welche im Detail das sind, möchte ich hier, glaube ich, nicht sagen. Mhm. Weil wenn das dann manche Personen hören, ja, werden sie, glaube ich, sehr gekränkt.
Gehört nicht hier rein?
Nee,
genau. Aber das heißt?
Das sind so Kleinigkeiten.
Das, wie sie dich geprägt hat, die Kindheit hat dir das Leben nicht unbedingt leicht gemacht. Aber ohne, dass Leute irgendwie eine böse Absicht hatten.
Genau. Also es hat niemand eine böse Absicht,
aber das weiß ich. Aber es sind Dinge zusammengekommen oder abgelaufen, die dazu geführt haben, dass du gewisse Lebenslügen als Wahrheit angenommen hast? Oder wie würdest du es formulieren? Gewisse...
Naja, ich habe nach wie vor das Bedürfnis oder ja, dieses es allen recht machen, ja, zu wollen und immer gute Leistungen zu erbringen, damit man dann Liebe und Aufmerksamkeit kriegt.
Genau. So.
Und das stammt so ein bisschen aus
dieser Prägung
Zeit.
Und diese Prägung ist sozusagen schon losgegangen oder hat da ihre Wurzeln.
Genau.
Also könnte man sagen, sie hat dich ein bisschen verbogen oder verschoben oder vorbelastet.
Vorbelastet
für den Rest
vielleicht,
des Lebenswegs.
Also jeder wird so erzogen, wie er selbst erzogen wurde. Und ich versuche halt, also ich habe selber keine Kinder. Ich weiß auch nicht, ob ich welche will. Ein bisschen einfach aus der Angst, dass man dieselben Fehler wiederholt. Das liegt in der Natur der Dinge. Aber ich will es durchbrechen. Ich will diesen Kreislauf halt nicht fortführen.
Ja.
Nicht unbedingt dadurch, dass ich sage, nee, ich kriege keine Kinder. Das lasse ich mir nach wie vor offen. Aber ich weiß, dass ich ein paar Sachen anders machen würde.
Ja.
Genau, viel mehr kann ich dazu nicht sagen.
Ja.
Kann man das Glück suchen oder dafür arbeiten? Puh, ich würde sagen, ja, dafür arbeiten. Das ist ziemlich viel Arbeit. Also ich höre gerade so einen Podcast von, wie heißt er, Dr. Volker Busch. Da gibt es auch eine Podcast-Folge über Glück. Und Glück ist nicht immer da. Und das ist auch ganz normal und richtig so. Man kann nicht immer glücklich sein. Und das sind so Lebensweisheiten, die muss man sich halt dann einfach immer wieder mal so vor Augen halten. Vor allem in depressiven
Anflügen,
genau. Man kann nicht immer glücklich sein. Und das ist, ich glaube, also für mich persönlich ist es besser, immer mich an dieses Alltagsglück zu halten, so wie jetzt meine Küken. Also ich habe gerade wieder zum dritten Mal Küken selbst ausgebrütet im Inkubator.
Was denn? Legehennen, oder?
Das ist so eine Zwiehuhnrasse. Die legen Eier, setzen aber auch minimal Fleisch an. Die laufen bei mir im Garten herum. Und ich habe eine Lieblingsrasse, die Zwergbärendotten. Und letztes Jahr haben wir noch eine andere Rasse ausprobiert, das deutsche Lachshuhn, aber auch als Zwerg. Und da haben wir jetzt zum ersten Mal einen Hahn ein bisschen länger leben lassen. Der hat die Eier selbst befruchtet und die haben wir jetzt alle in den Inkubator gelegt. Und jetzt habe ich gerade 10 kleine Küken zu Hause.
Aber die Eier sind auch eher so Zwerg. Huhnmäßig. Also,
ja, genau.
Das reicht ja nicht für ein Frühstücksei.
Doch, es reicht, aber sie passen in keinen normalen Eierbecher. Also dafür sind sie ein bisschen zu klein. So dieses kleine Alltagsglück, worüber man sich dann freut und die das ein bisschen ausgleichen, dass man sich über viele andere Sachen ärgert. Also,
aber muss man das? Also muss man sich ärgern?
Ich weiß es nicht. Ich bin gerade dabei, das herauszufinden. Also klassisches Beispiel. Ich fahre im Moment, versuche ich, öfter mit dem Fahrrad zur Arbeit zu fahren. Und es gibt einen Abschnitt bei uns, da soll man mit dem Fahrrad auf der Straße fahren. Und ich mache das auch gerne. Nicht, weil es sich so gehört, sondern ich fahre gerne auf der Straße. Und das dauert keine 5 Minuten, dass mich jemand anhubt, das Fenster runterlässt, mich anpöbelt. Das ist mir jetzt 3-mal kurz hintereinander passiert. Und jetzt habe ich mich letztens dabei ertappt, dass ich einfach um diesen Konflikt zu vermeiden, auf dem Gehweg gefahren bin, wo ich so dachte, jetzt hat der Typ genau das erreicht, was er wollte. Und das ärgert mich. Und diese ganze geballte Negativität, die gerade so in der Luft liegt, damit meine ich jetzt gar nicht so sehr global, sondern auch so im näheren Umfeld, was die VerkäuferInnen manchmal erzählen, was die sich anhören müssen und wo ich so denke, euch geht's doch allen relativ gut. Mhm. Warum beschwert ihr euch über so Kleinigkeiten? Ja. Und das kann ich gerade nicht so ab. Also ich finde das gerade alles einfach wahnsinnig ungerecht. Und eigentlich möchte ich mich über gewisse Sachen nicht ärgern. Und meistens kriege ich es auch hin. Aber weil ich gerade wieder so ein bisschen dünnhäutig bin, ärgere ich mich über mehr Sachen, als ich normalerweise tun würde.
Ja, was wir noch gar nicht wissen, Regina, du bist jetzt wie alt?
37.
Und irgendwann wieder zurückzugehen in die Berge?
Ja, wir haben einen Deal.
Oha.
Sönke hat mir versprochen, dass wenn wir beide irgendwann in Rente gehen, irgendwann in ferner Zukunft, dass wir wieder nach Österreich ziehen. Oder zumindest in die Berge ziehen. Also mittlerweile habe ich gesagt, es kann auch Bayern sein, aber es muss in den Bergen sein.
Das heißt, ein Leben ohne Berge ist möglich, aber...
sinnlos.
Nicht auf Dauer, nicht auf ewig, ja. Was passiert für dich? Also musst du sie sehen, musst du rauflaufen? Was sind die Berge für dich?
Ich muss sie sehen und rauflaufen. Manchmal reicht nur sehen. Also ich habe tatsächlich gerade vor ein paar Tagen, jetzt am Sonntag, noch eine andere Auslandsösterreicherin getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Es war purer Zufall und ich habe mich so gefreut. Und da haben wir uns drüber unterhalten, dass es schwierig ist, wenn die Freunde und die Familie in Österreich ständig Fotos schicken von Bergen oder auch in irgendwelchen Insta-Stories ständig Berge drin haben und irgendwelche coolen Wanderungen machen. Und es gibt so Phasen, kannst du dir das nicht anschauen. Es geht einfach nicht.
Okay, das heißt, es ist nicht so, dass du es dir anschaust und es dadurch miterlebst, sondern du schaust es an und es tut dir weh.
Und ich bedauere es, dass ich nicht da sein kann. Man, mittlerweile geht's. Also mittlerweile weiß ich, dass es hier auch Hügel gibt und dass Fahrradfahren mit Gegenwind wie Bergauffahren ist. Das habe ich jetzt alles selber erlebt. Ich wollte es immer nicht glauben. Nee, man kommt zurecht. Also zu Hause ist ja eigentlich da, wo die Menschen sind, die du liebst und die dich lieben. Und das ist hier ja der Fall. Und das, was ich vorhin meinte, Heimweh geht nie ganz weg. Es ist immer ein bisschen da. Und ich glaube, es wäre auch nicht normal, gar kein Heimweh zu haben. Aber es gibt hier mittlerweile so viele tolle, liebe Menschen, die ich kennengelernt habe. Und die ich auch extremst vermissen würde, wenn ich jetzt wieder nach Österreich ziehen würde. Auf der anderen Seite sind meine beste Freundin oder viele gute Freundinnen in Österreich und es ist wirklich schwierig, über diese Distanz Kontakt zu halten.
Was wir noch gar nicht gehört haben, ist, warum war dein Papa nicht da?
Weil ich den nie kennengelernt habe. Also ich habe den einmal gesehen.
Also es bewusst. Gibt ihn.
Es gibt ihn, genau. Das ist so schwierig. Ich kenne immer nur die eine Seite der Geschichte. Also die, die meine Mama mir erzählt hat. Ich könnte seine hören, wenn ich wollen würde, aber ich will nicht. Also ich hatte Phasen in meinem Leben, da hätte ich ihn gern kennengelernt. Er hat ja auch nicht weit weg gewohnt. Und die meiste Zeit ist es aber so, dass ich sage, es ist so eine kleine Trotzreaktion vielleicht, dass ich sage, ah, komm, ich bin auch gut ohne dich zurechtgekommen. Warum will ich jetzt nicht kennenlernen? Du warst nie da, du hast nie nach mir gefragt. Wo ich so denke, weiß ich nicht. Es gab tatsächlich mal die Situation, also als wir nach Wagrain in diesen Wintersportort gezogen sind, das war, weil meine Mama in Kärnten noch in Malta jemanden kennengelernt hat. Mein Papa, den ich immer noch Papa nenne, auch wenn er nicht mein leiblicher Papa ist, sondern nur von meiner jüngsten Schwester. Und es gab die Situation, dass mein leiblicher Vater bei ihm war. Zu dem Zeitpunkt haben wir aber nicht mehr zusammen, also das ist kompliziert zu erklären. Mein leiblicher Vater ist bei meinem Papa aufgetaucht. Ich habe zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr bei ihm gewohnt und hat nach meiner Nummer gefragt.
Okay.
Dann war mein Papa so schlau, das fand ich richtig gut, dass er das so gemacht hat. Er hat gesagt, nee, meine Nummer gibt er nicht raus, aber gib du mir mal deine Nummer und ich gebe sie weiter. Und wenn sie will, kann sie sich melden oder eben nicht. Und dann hatte ich jahrelang diese Nummer im Handy. Und ich dachte immer so, naja, warum war er da? Nicht, weil er mich kennenlernen wollte, sondern meine beiden Halbschwestern. Und auch wieder so eine Trotzreaktion vielleicht, aber dann habe ich gesagt, nö, ich will aber nicht. Ich bin mit meinen zwei Schwestern aufgewachsen, die auch nur meine Halbschwestern sind, wir haben alle einen anderen Papa. Aber das sind meine Schwestern für mich,
die
ich von klein auf kenne.
Und dein Papa, den du Papa genannt hast, ist auch für dich dein Papa?
Das ist mein Papa, genau, ja.
Und wandern in Norddeutschland? Schon mal probiert?
Ja, im Harz. Also wir fahren ab und zu in Harz. Jetzt waren wir schon lange nicht mehr da, aber möchte ich demnächst gerne wieder mal hin, ja, auf dem Brocken wandern.
Und zum Flachland?
Nee, nein, das ist auch nicht Wandern, das ist Spazierengehen.
Okay.
Da habe ich eine ganz klare Meinung dazu.
Gut. Wenn du so einen Strich ziehst, Regina, wie bringst du es auf den Punkt? Also, oder vielleicht auf dem Bierdeckel im Hotel. Was ist die Geschichte deines Lebens?
Dass man über den Tellerrand gucken sollte. Dass es sich lohnt, den Mut aufzubringen, seine Komfortzone zu verlassen. Und ich habe schon sehr oft meine Komfortzone verlassen.
Dankeschön.
Und das hat sich immer wieder gelohnt.
Ja, damit meinst du jetzt auch zum Beispiel diese Momente, wo du dann Hilfe in Anspruch genommen hast?
Ja, also ich weiß nicht warum, aber es sollte wohl, also mittlerweile bin ich der Meinung, es kommt alles so, wie es kommen soll. Und ich frage mich dann schon manchmal, warum die ganzen Umwege, aber es wird schon seinen Grund haben.
Der Grund, warum du heute hier warst, den sollen die Leute für sich finden, die uns zugehört haben?
Genau.
Ich fand es sehr spannend. Es war auch packend erzählt von dir. Dankeschön.
Gerne.
Man könnte jetzt sagen, du hast abgeliefert.
Hehehehe
Du hast jetzt ja ziemlich offen über das Stichwort Depression gesprochen.
Also es war mir mitunter das Wichtigste, einfach über das Thema zu sprechen, weil dass es immer noch totgeschwiegen wird.
Wie geht's dir damit?
Gut, weil ich finde, es muss gesagt werden. Also ich bin es nicht jedem auf die Nase, also hier jetzt vielleicht gerade schon. Aber ich finde, also es war so überwältigend, als ich dann wieder zur Arbeit zurück bin und die Rückmeldungen, die ich bekommen habe und wie viele schon in derselben Situation waren. Man sieht es einem nicht an. Man sieht es nicht. Es ist nicht wie, keine Ahnung, ein Verband oder ein Gips oder sonst was. Du siehst es nicht, weil wir sind Meister darin, es zu verbergen.
Wer jetzt weiterhören will, dem empfehle ich die Eine Stunde Reden Podcast-Folge mit dem Titel Viele Freunde und trotzdem oft einsam. Da ist auch jemand, der mutig über Dinge spricht. Einfach antippen in ARD Sounds. Ich bin Mario Neumann. Wir hören uns.
Wenn wir über Depressionen reden, hilft uns das, die Krankheit besser zu verstehen, und zwar allen Menschen, egal ob betroffen oder nicht. Deswegen möchte ich noch den Podcast Raus aus der Depression empfehlen, der gemeinsam mit der Stiftung Deutsche Depressionshilfe entsteht. Darin sprechen Harald Schmidt und Psychiater Ulrich Hegal mit Betroffenen, aber auch zum Beispiel mit Angehörigen über Ursachen, Auslöser und Behandlungen von Depressionen. In jeder Folge wird ein anderer Aspekt der Erkrankung behandelt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge hier in ARD Sounds.